Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 8. Oktober 2012. Heute mit folgenden Themen. Straflosigkeit und politische Gerichtsurteile. Der Europarat kritisiert den Reformstau in Russland. Und von Atomausstieg und Green Economy. Nick Beglinger, Präsident vom Wirtschaftsverband Swiss Clean Tech, ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Benedikt Bachmann.
Bei den Wahlen in Venezuela steht das Ergebnis fest. Der Linkspopulist Hugo Chavez kann für weitere 6 Jahre im Amt bleiben. Er hat mit 54% der Stimmen die absolute Mehrheit erreicht. Sein Herausforderer Henrique Capriles kam laut Berechnungen auf knapp 45% der Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag mit 81% so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Durch die hohe Wahlbeteiligung konnten einige Wahllokale später schließen als ursprünglich geplant. Dies führte zu Verzögerungen bei den Ergebnissen. Beobachter gehen davon aus, dass die Wahlen fair verliefen. Im Wahlkampf hingegen bediente sich Hugo Chavez umstrittener Mittel. Beispielsweise missbrauchte er Fernseh- und Radiostationen für obligatorische Wahlpropagandasendungen. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz NAGRA, steht in einem schlechten Licht. Dies, nachdem die Sonntagszeitung eine Notiz publik gemacht hatte, die ein ganz anderes Bild über die Auswahlverfahren zeichnet, als es bisher kommuniziert wurde. An 6 Standorten sollten vertiefte Abklärungen gemacht werden, welche sich als Standort für die Endlagerung von radioaktiven Abfällen am besten eignen würde. Das Bundesamt für Energie und die NAGRA kommunizierten, dass alle 6 Standorte mit Einbezug der Bevölkerung ergebnisoffen untersucht werden sollten. Das interne Papier zeigt nun, dass der Wellenberg und der Jura-Südfuss gar nicht mehr vorkommen, nur noch Benken im Zürcher Weinland und der Bötzberg im Kanton Aargau für ein Tiefenlager für leicht- und mittelradioaktive Abfälle sollen längerfristig untersucht werden. Dieses Papier bringt Politiker von rechts bis links in Rage. Auch vor dem Bundesamt für Energie muss sich die NAGRA erklären. Die Arbeitslosenzahlen im Kanton Bern waren im September fast gleich hoch wie im August. Dies vermeldet die Staatskanzlei in einer Mitteilung. 30 Personen mehr waren angemeldet. Insgesamt rund 10.300. Wenn man die Situation mit derjenigen vor einem Jahr vergleicht, so sind über 500 Personen mehr arbeitslos als im September 2011. Gestern ging in Bern das 10. internationale Kurzfilmfestival Schnitt zu Ende. Rund 25.000 Menschen besuchten die verschiedenen Lokalitäten und genossen deren besondere Ambiente, wie die Veranstalter mitteilen. Am Schnittfestival wurden 64 Produktionen gezeigt. Neben Bern waren unter anderem Wien, Buenos Aires, Kapstadt, Kairo und Singapur Spielorte des Schnittfestivals. Es wurden nicht nur Filme gezeigt, es gab auch einen Wettbewerb, wo Preise für verschiedene Kategorien vergeben wurden. Bei den Schweizer Filmen gewann Einspruch 6 von Rolanda Colla. Da wird die Geschichte einer Ausschaffung nachgezeichnet, bei der im März 2010 ein Asylsuchender ums Leben kam. Und noch zum Wetter. Dienstag und Mittwoch ist es stark bewölkt, regnerisch und feucht. Vor allem den Alpen entlang gibt es teilweise intensive Regenfälle. Am Donnerstag hört der Regen langsam auf, es wird zunehmend sonniger.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Politkovskaya, Chodorkovsky, Pussy Riot. Das sind nur einige wenige und nur die bekannten Namen. Namen, die für Zweifel an der Unabhängigkeit der russischen Justiz sorgen und für harsche Kritik am putinschen Machtapparat. Auch der Europarat fand deutliche Worte. Letzte Woche verabschiedete er eine Resolution mit einem ganzen Paket von Empfehlungen für tiefgreifende Reformen in Russland. Und gestern Sonntag schließlich forderte auch die Gesellschaft für bedrohte Völker ein Ende der Straflosigkeit in Russland zum 6. Todestag der regierungskritischen Journalistin Anna Politkovskaya. Gestern vor 6 Jahren wurde die russische Journalistin Anna Politkovskaya erschossen im Treppenhaus ihrer Wohnung in Moskau. Unermüdlich kämpfte Politkovskaya dafür, dass die Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien aufgeklärt werden, so Shoma Chatterjee von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Anna Politkovskaya war eine der schärfsten Kritiker des Krieges in Tschetschenien. Sie reiste oft ins Kriegsgebiet. Sie schrieb auch viel über das immer schlechte Menschenrechtslage in Russland, vor allem unter Wladimir Putin. Und so zählte sie zu seinen prominentesten Gegnern.
Letzten Herbst, 5 Jahre nach der Ermordung von Anna Politkovskaya, wurde der mutmaßliche Drahtzieher schließlich festgenommen. Wer die Auftraggeber waren, ist bis heute unbekannt und wird wohl nie restlos aufgeklärt werden, so Shoma Chatterjee. Anna Politkovskaya ist nicht die einzige kritische Stimme in Russland, die mittlerweile verstummt ist. Politische Auftragsmorde sind keine Seltenheit, ebenso wenig wie politisch motivierte Gerichtsurteile. Die fehlende Unabhängigkeit der russischen Justiz wird immer wieder heftig kritisiert, jüngst auch in einem Bericht vom Europarat, mitverfasst vom Schweizer Andreas Gross, SP-Nationalrat und Abgeordneter des Europarates.
Die Justiz in Russland ist zu wenig unabhängig von der politischen Macht. Sie nimmt keine Rücksicht auf den Einzelnen. Sie versteht nicht, dass das Gesetz zum Schutz des Einzelnen ist. Und wenn man keine guten Verbindungen hat, dann kommt man in Russland lieber nicht ins Netz der Justiz.
Das mussten die 3 Frauen der Polit-Punk-Band Pussy Riot am eigenen Leibe erfahren. Gut möglich, dass sie wegen angeblichen Rowdytums aus religiösem Hass 2 Jahre ins Straflager müssen. Als typisch politisch motiviert bezeichnet der Bericht vom Europarat auch die Verurteilung vom russischen Ölmagnaten Michail Khodorkovsky. Er wird wegen angeblicher Steuerhinterziehung wohl noch weitere 4 Jahre in Haft bleiben. Gleichzeitig aber betont Andreas Gross, dass Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte ewige Lernprozesse seien und Russland als sehr junge Demokratie dort erst am Anfang stehe. Das Hauptproblem sieht Gross denn auch nicht im putinschen Machtapparat, sondern
an dieser 1000-jährigen autokratischen Geschichte, über die kürzlich eine russische Schriftstellerin gesagt hat, die meisten Russen können sich halt immer noch nicht eine Zukunft vorstellen ohne einen starken Mann. Und sie hat gesagt, es braucht die Demokratie in Russland, weil sonst das Land nicht zusammenbleiben kann. Und das ist genau der richtige Gedanke, der aber in dieser Geschichte immer noch so vielen Leuten so fremd ist.
Die Hauptbotschaft des Berichtes sei denn auch, dass in den letzten 2 Jahren Dinge geschehen seien, die sie nie zu hoffen gewagt hätten. Mit den lautstarken Protesten in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen Anfangsjahr und der bis heute starken Demokratiebewegung.
Weil das macht heute Russland positiv, unterscheidet sich Russland von der Ukraine oder anderen Staaten, wo es eine Abwärtsbewegung gibt, während in Russland gibt es eher eine Aufwärtsbewegung.
Und diese Aufwärtsbewegung will der Europarat unterstützen mit seinem Paket von Empfehlungen, das er letzte Woche in einer Resolution verabschiedet hat.
95,6. Rabe Info.
Ja zum Atomausstieg, ja zur Lenkungsabgabe auf Energie. Dafür steht der Schweizer Wirtschaftsverband Swiss Cleantech. Ganz im Gegensatz zur alteingesessenen Economy Swiss setzt er auf grüne Wirtschaft. Der junge Verband tritt pointiert auf und stärkt die politische Mitte. Benedikt Bachmann hat mit Nick Beglinger, Präsident von Swiss Cleantech, gesprochen. Nick Beglinger ist unser Kopf der Woche.
Swiss Cleantech ist als junger, frecher Verband aufgetreten. Wie sind Sie da bei den anderen angekommen, bei den etablierten Wirtschaftsverbänden?
Also ich würde nicht sagen, dass wir frech sind. Ich glaube, wir haben eine Politik, die nachhaltig und liberal ist, und ein Teil der etablierten Wirtschaftsverbände, die klammern vielleicht das Thema Nachhaltigkeit noch etwas aus. Und wir sind grosso modo natürlich mit viel Skepsis aufgenommen worden. Wir sind auch irgendwo durch einen Konkurrent. Also wir versuchen natürlich Mitglieder zu gewinnen. Das passt nicht allen. Aber auf der anderen Seite gibt es immer mehr Verbände, die sich uns auch anschließen und diese Politik, die wir vertreten, auch voll unterstützen. Also es gibt beides.
Economy Suisse hat immer die Atomenergie unterstützt. Jetzt kommt da ein neuer Verband und findet, dass der Atomausstieg absolut möglich und bezahlbar und ist. Wie begründen Sie das, dass Sie eine komplett andere Meinung haben als ein etablierter Verband?
Ja, vielleicht mit einer gewissen Neutralität und Offenheit und auch vielleicht Technikverständnis, dass gewissen Leuten, die Politik bis anhin für die Wirtschaft, für bestehenden Wirtschaftsverbände gemacht hat, etwas fehlt. Wir haben ganz sauber analysiert, ein Energiemodell gemacht. Wir führen Fokusgruppen, 10 Fokusgruppen, die treffen sich alle 4-mal pro Jahr. Also wir haben 40 Fokusgruppen pro Jahr. Fokusgruppen-Meetings pro Jahr, wo wir mit unseren Mitgliedern sprechen und so systematisch das Wissen, das in den Firmen eigentlich vorhanden ist, zu diesen neuen Technologien einsammeln, um dann dieses Wissen auch in die Gesamtstrategie, die Gesamtenergiestrategie einfließen zu lassen. Und da kommen wir auf die Resultate, die wir haben. Also es ist nicht ein Bauchentscheid, dass wir für oder gegen Atom oder Erneuerbare sind, sondern es ist eigentlich das Resultat sorgfältiger Forschungsarbeit und dann sorgfältiger Analysearbeit in eine Strategie.
Swiss Cleantech steht für saubere Energie oder saubere Industrie auch. Was verstehen Sie darunter?
Swiss Cleantech steht für die grüne Wirtschaft, für sauberes Wirtschaften. Wir verstehen Cleantech oder eben grüne Wirtschaft als ein Qualitätsfaktor, der überall in allen Industrien Anwendung finden kann. Das heißt, es ist ganz wichtig, wir sind kein Branchenverband, sondern wir sind eben ein Wirtschaftsverband. Bei uns gibt es Mitglieder aus allen möglichen Industrien, große und kleine Firmen. Und der gemeinsame Nenner ist einfach, dass diese Firmen sagen, die Nachhaltigkeit ist wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit ist auch wichtig und wir brauchen eine Politik, die klare Rahmenbedingungen setzt, um sicherzustellen, dass wir sowohl nachhaltig wie auch liberal agieren können.
In jeder Branche gibt es irgendwie saubere, weniger saubere, die beste Technologie. Wie wird das überprüft, dass das auch immer so ist?
Bei uns wird es überhaupt nicht überprüft. Wir haben am Anfang uns überlegt, dürfen dann nur saubere, clean Firmen bei Swiss Cleantech auch Mitglied werden und sind ganz klar zum Schluss gekommen, dass das die falsche Strategie wäre. Einerseits liegt es nicht an uns zu sagen, was ist sauber und was ist schmutzig, auf der Firmenstufe, sondern es ist die Wissenschaft, die sagt, für ein Land, welche CO2-Zielwerte beispielsweise erreicht werden müssen. Wir möchten auch keine Firmen ausgrenzen. Das heißt, jemand, der noch nicht so sauber ist, wie es möglich wäre, der soll zu uns kommen, um über neue Technologien zu erfahren, also auch von diesem Wissen zu profitieren. Das heißt, wir schließen niemand aus. Jeder, der bei uns die Swiss Cleantech Charta unterzeichnet, die unsere hauptpolitische Stoßrichtung darlegt, der darf bei uns Mitglied werden. Und eine Mitgliedschaft heißt auch nicht per se, dass man schon sehr sauber ist, sondern es heißt in erster Linie, dass man sich für Sauberkeit einsetzt und eine nachhaltige und liberale Politik unterstützt.
Wie definieren Sie denn sauber?
Also wir definieren nachhaltig als enkeltauglich. Das ist eigentlich der einfachste Ausdruck dafür. Es geht um Ressourceneffizienz und es geht um Emissionen in erster Linie. Es geht darum, dass man die sogenannte Vollkostenrechnung macht, dass man nicht, wie das bislang in vielen Bereichen üblich war, gewisse Faktoren wie eben das CO2 oder das nukleare Risiko einfach ausklammert und als Externalität bezeichnet, sondern wir versuchen, im volkswirtschaftlichen Interesse eine Vollkostenrechnung zu machen, also diese Faktoren zu internalisieren, mit ihnen zu rechnen und dann eine saubere Analyse zu machen, was ist effizient und was ist nicht effizient.
Im Gesamtenergiebereich importieren wir heute rund 70%. Wie möchten Sie das ändern?
Indem wir als Teil der Cleantech-Energiestrategie ganz systematisch uns von den fossilen Energien entfernen und eben auch den geordneten Ausstieg aus der Kernkraft unterstützen. Es ist richtig, wie Sie gesagt haben, über 70% der Energie in der Schweiz kommt heute vom Ausland. Das heißt, wir importieren sie in der Form von Öl, Gas und Uran vor allem. Und es ist jetzt die Aufgabe einer Energiewende, sowohl die nuklearen Risiken zu beseitigen, also dass wir das Uran nicht mehr brauchen, die Kernkraftwerke abstellen und auch gleichzeitig ebenso wichtig, die fossilen Energien zu reduzieren. Also kein Öl oder Gas mehr, sondern eben lieber ein Solarpanel oder eine Windkraftanlage oder eine Biogasanlage. Und das heißt, wenn wir uns vom Öl, Gas und Uran lösen, dann lösen wir uns von Quellen, mit denen wir vom Ausland abhängig sind. Wir bringen die Energie, die Wertschöpfung der Energie quasi ins Inland, stellen Solarpanels auf, stellen Biogasanlagen auf und sind dann auch weniger abhängig vom Ausland.
Sie gehen von einem Gesamtstrombedarf aus, der bis 2050 um etwa einen Drittel steigt. Kann die Schweiz selber den ganzen Strom produzieren?
Nein, das kann sie in einer Anfangsphase sicher nicht. Also zuerst muss man immer daran denken, dass wenn wir uns geordnet aus der Kernkraft und aus den fossilen Energien verabschieden, heißt das eben geordnet. Das heißt also nicht von heute auf morgen. Und es das heißt demnach auch nicht, dass man jetzt gerade 40% des Stromes beispielsweise ersetzen muss. Wir verlassen ja die Kernenergie in geordneter Weise. Das letzte Kernkraftwerk wird ungefähr um das Jahr 2030, 2035 abgestellt werden. Und das heißt, das Jahr 2035 wird eigentlich das schwierigste Jahr. Dort haben wir alle Kernkraftwerke schon abgestellt, aber die erneuerbaren Energien, die wir eben auch geordnet aufbauen möchten, nicht alle auf einmal und ganz schnell mit ganz vielen Subventionen, sondern geordnet aufbauen, die sind dann noch nicht ganz so weit, wie sie sein sollten. Das heißt, das Jahr 2035 wird relativ schwierig. Und zu diesem Jahr schätzen wir, dass der Import ungefähr 10-15% des Strombedarfs der Schweiz beinhalten muss. Das ist aber ganz wichtig, dass man das, wenn man das hört, dran denkt. Es ist viel, viel sicherer, unserer Meinung nach, von Deutschland oder von Österreich oder auch von Italien Strom zu importieren, als von Kasachstan oder Libyen oder Aserbaidschan Gas oder Öl. Das heißt, wir werden weniger insgesamt der Gesamtenergie importieren müssen zu diesem Zeitpunkt und es kommt aus sicherer Quelle.
Also wenn die Schweiz Energie importieren muss, kann Europa denn so viele Überschüsse produzieren, dass das problemlos ist? Oder wie sehen Sie die Situation hier?
Also grundsätzlich ist eigentlich nichts mit der Energiewende problemlos. Also es wäre falsch, auch wenn wir eindeutige Befürworter der Energiewende sind, wäre es falsch zu denken, dass wir denken, die Energiewende ist ein Spaziergang. Das ist sie nicht. Es braucht viel Anstrengung und Anstrengung von allen Seiten. Ihre Frage, ja, das ist möglich, und zwar, wenn Sie heute schon schauen, wo investieren beispielsweise die großen Schweizer Energieversorger ihr Geld jetzt, heute, dann sehen Sie, dass über die Hälfte ihrer Investitionsgelder in erneuerbare Energien bereits heute im Ausland sind. Es gibt sehr attraktive Gebiete, gerade offshore in Deutschland, wo eben der Wind ganz stark bläst, und zwar praktisch das ganze Jahr, und sich dort bereits heute aus wirtschaftlichen Gründen Investitionen in erneuerbare Energien lohnen. Es gibt auch Länder im Süden, wo eben die Sonne mehr scheint, intensiver scheint als in der Schweiz, und dort ein Solarpanel eben eher günstigen Strom produziert, früher günstigen Strom produziert, als das bei uns der Fall ist. Das heißt, wie viel erneuerbare Energie im In- und im Ausland zur Verfügung stehen wird, ist eine Funktion von unserem heutigen Handeln. Und nach allen Beurteilungen, nach Dingen, die wir beobachten, ist es eindeutig so, es tut sich viel. Die Leute investieren im In- und im Ausland.
Heute ist der Energiemarkt bereits liberalisiert für Unternehmungen. Kaufen die Unternehmungen den billigsten oder den saubersten Strom?
Bis heute ist der Strom eigentlich für die Unternehmen und für die Haushalte einfach zu billig. Und zwar ist zu billig, weil er eben nicht richtig gerechnet ist. Es ist ganz klar, eine Firma, eine AG, die hat schon in den Statuten das Ziel, ihren Profit zu maximieren. Und das macht sie, indem dass sie ihren Umsatz hochbringt und ihre Kosten tief hält. Das heißt, es ist ganz klar, eine Firma, wenn man Auswahl hat, kauft den günstigsten Strom. Und das ist ja auch genau der Grund, wieso es die richtigen Rahmenbedingungen braucht. Wir haben ein volkswirtschaftliches, langfristiges Interesse, dass wir uns von der Kernenergie lösen und die fossilen Energien systematisch reduzieren. Das heißt also, im volkswirtschaftlichen Interesse soll es so sein, dass sich alle nach gewissen Parametern richten müssen, dass für alle gilt, dass richtig gerechnet werden muss, alle Kosten einbezogen werden muss. Und dann ist natürlich noch zu sagen, es gibt Unternehmen, die setzen heute schon auf 100% erneuerbare Energie. Da gibt es viele große Unternehmen, die haben die Zeichen der Zeit erkannt und sind da bereits Vorreiter.
Eine Frage zu den Privatkunden. Wenn der Markt auch liberalisiert wird, was gehen Sie davon aus? Wird der Strom billiger, wird er teurer? Und wie reagieren die Kunden, wenn sie wählen können zwischen Atom oder sauberem Strom?
Also ich glaube, grundsätzlich, was passieren wird, ist, dass der Strom kurz- und mittelfristig teurer wird, aber dann ganz langfristig wieder günstiger, weil die Preistendenzen bei den erneuerbaren Energien gehen eindeutig in die Richtung günstiger und effizienter. Es braucht noch etwas Zeit, aber also mittel- kurzfristig höhere Preise, langfristig wieder tiefere Preise. Für die Unternehmen und für die Konsumenten gilt ganz einfach, dass man sich nichts mehr vormachen darf. Nur weil wir falsch gerechnet haben in der Vergangenheit, war der Strom nicht günstig. Er war einfach falsch berechnet. Und jetzt müssen wir richtig rechnen, in den sauren Apfel beißen und mittel- und kurzfristig daran denken, dass der Strom, die Energie allgemein, teurer wird. Die davon profitieren, die investieren heute in Ineffizienz, die antizipieren höhere Energiepreise und investieren darum heute in die Effizienz. Das kostet zwar heute etwas, aber der Verbrauch morgen, übermorgen, in 5 Jahren, in 10 Jahren wird dementsprechend tiefer sein. Also unter dem Strich geht es dann für alle auf.
Soweit Nick Beglinger, Präsident vom Wirtschaftsverband Swiss Cleantech, im Interview mit Benedikt Bachmann. Weitere Informationen zum Wirtschaftsverband finden Sie im Internet unter www.swisscleantech.ch.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 8. Oktober. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit als Podcast, zu finden auf rabe.ch. In der Redaktion waren Benedikt Bachmann, am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.